Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das ich herausgesucht habe unter Gebet für diesen Gottesdienst, es ist ein Lob- und Ruhmpsalm zu Ehren unseres allmächtigen Gottes. Wir wollen hören als Predigtext auf dem Psalm 113, die Verse 1 bis 9. Dort heißt es: Halleluja! Lobt ihr Knechte des Herrn, lobt den Namen des Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Der Herr ist hoch über alle Völker. Seine Herrlichkeit reicht, soweit der Himmel ist. Wer ist wie der Herr, unser Gott im Himmel und auf Erden? Der oben thront in der Höhe, der herniederschaut in die Tiefe, der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz, dass er ihn setze neben die Fürsten seines Volkes, der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese gewaltigen Lob- und Ruhmesworte, die der Psalmist an dich richtet, Herr. Wir wollen jetzt die Predigt hören über diese Worte, diese Verse, und wir wollen dich bitten, dass du uns die Bedeutung dieser Verse, dieses Psalms für unser Leben eröffnest. Damit das geschieht, damit wir deine Stimme vernehmen in dieser Predigt, dazu brauchen wir deine Hilfe. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, Herr, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wie die meisten von Ihnen wissen, darf ich als Pastor dieser Gemeinde 30% meines Dienstes auch außerhalb in anderen Gemeinden verbringen. Ich werde sehr viel angefragt. Ich bin jetzt bis 2021 ausgebucht. Ich nehme meistens einmal pro Monat einen auswärtigen Dienst, wenn der mehrtägig ist, an. Und da kommt man ganz gut rum. Ich darf, und das ist eine große Gnade, da bin ich sehr dankbar für, Bibelwochen halten, Evangelisationen halten. Und wenn das passiert, wenn ich irgendwo neu in so eine Gemeinde, in irgendeine Stadt komme, dann ist es fast immer so, dass am ersten Abend zu einer Veranstaltungsreihe meine Person vorgestellt wird. Die meisten kennen einen ja nicht, und dann kommt jemand aus der Gemeinde, der, wie gesagt, mich den Zuhörern vorstellt. Aber dieser Mensch kennt mich zumeist gar nicht. Manchmal hat er mich gerade 10 Minuten vor der Veranstaltung das erste Mal kurz angesprochen. Manchmal aber auch haben wir nie miteinander ein Wort gewechselt. Und da sitzt man dann da und dann kriegt man so unterschiedliche Formate präsentiert. Also es geht los bei so Interviews, die man dann so führen muss. Das geht noch, da kann man ja selber so ein paar Dinge gestalten. Schlimm wird das, wenn die einen so über den Klee loben und man nach 2 Sätzen schon denkt, du liebe Zeit, ich laufe besser weg, weil was sollen die Zuhörer von mir denken, das kann ich nie einlösen, was die erzählen. Die stellen einen Unbekannten vor, die haben so ein bisschen im Internet gelesen oder haben irgendwie ein Bild aus meinen Predigten gewonnen und stellen mich da so als so einen Halbheiligen manchmal hin. Ich habe es aber auch schon erlebt und das war sehr pfiffig. Da war ein junger Mann und der hatte mich dann vorzustellen, das hatten die ihm gesagt. Und der hat dann nicht so gesagt, was der Pastor Latzl alles für eine Granate wäre, sondern der hat so alles negativ über mich berichtet. Dann hat er so gesagt, der Pastor Latzl ist ein blindwütiger Schießer. Nicht? Und der Pastor Latzl ist streitsüchtig und alles. Und ich habe gedacht, ui, das ist ja mal interessant. Er hat das dann aber relativ schnell dann auch wieder fassen können halt. Aber fand ich eine sehr interessante Vorstellung eines ihm Unbekannten, dass er so mit den Negativen angefangen hat. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil ich diese Predigt genauso aufgebaut habe. Ich stelle Ihnen heute einen Unbekannten vor. Denn der, der diesen Psalm geschrieben hat, den kennen wir nicht. Bei vielen Psalmen steht es ja drüber. Von David, von Salomo, von Mose, von Asaf. Hier beim Psalm 113 wissen wir das nicht. Wir kennen den Psalmisten nicht mit Namen. Er ist Ihnen und mir unbekannt. Und dennoch möchte ich Ihnen diesen Psalmisten vorstellen. Und jetzt wäre es mir leicht, das auch den über den Klee zu loben, was das für eine Granate ist. Aber ich will, genauso wie dieser pfiffige junge Mann, so ein bisschen anfangen, so mit so ein paar negativen Dingen Sie zu kitzeln, die aber dann positiv zu füllen. Und so habe ich diese Predigt überschrieben, die Vorstellung des unbekannten Psalmisten. Erster Punkt, der unbekannte Psalmist, ein Angeber. Zweiter Punkt, der unbekannte Psalmist, ein Fundamentalist. Drittens, der unbekannte Psalmist, ein Besserwisser. Und viertens, der unbekannte Psalmist, ein Gutgläubiger. Und ich werde den Psalm nochmal ganz mit Ihnen durchgehen und Ihnen zeigen, warum ich mit diesen vier Punkten diesen Psalmisten vorstellen möchte. Das Erste, der unbekannte Psalmist, ein Angeber. Ja, der gibt an. Der gibt an mit seinem Gott. Lesen wir nochmal die ersten vier Verse. Halleluja, lobet ihr Knechte des Herrn, lobt den Namen des Herrn, gelobt sei der Name des Herrn von nun bis in Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Der Herr ist hoch über alle Völker, seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. Großartige Worte, fantastischer Lobpreis, mehr geht kaum mehr. Wenn man aber kritisch wäre, wird man sagen, Mann, der gibt aber an mit seinem Gott. Haben Sie vielleicht auch schon mal erlebt, wenn Sie so ein bisschen anfangen, im ungläubigen Umfeld den lebendigen Gott zu loben und erzählen, wie wunderbar das ist, mit Jesus durch die Welt zu gehen und wie stark und wie groß und wie herrlich er ist, dass dann sehr schnell so kritische Stimmen kommen. Du hältst dich vielleicht für etwas Besseres. Oder du gibst ja an mit deinem Christentum. Das könnte man diesem Psalmisten so vorwerfen. Können Sie mal ausprobieren nächste Woche, wenn Sie irgendwo sind mit ungläubigen Menschen, da fangen Sie mal an, so zu reden. Da werden Sie das vorgeworfen bekommen. Gerade hier in Bremen, Stadt des Understatements. Mir hat mal jemand zu Beginn meiner Tätigkeit gesagt, ja, Bruder Latzel, also mit dem Rühmen und mit dem nach draußen hängen mit Leistung, da haben es die Hamburger Kaufleute, wir nicht so sehr. Also angeben und rühmen, das ist nicht so sehr die Sache der Bremer. Aber nicht nur der Bremer insgesamt, das ist etwas, was wir nicht tun sollen. Das kriegt man schon meistens in einem guten Elternhaus beigebracht. Selbst wenn man etwas gut kann und wenn man etwas Großartiges geleistet hat, dass es nicht die Sache ist, dass man sich selber rühmt, dass man selber damit angibt. Das Einzige, womit wir angeben sollen, das ist unser Herr und Heiland. Die Bibel nennt dieses Angeben das Rühmen. Den sollen wir rühmen. Das tut der Psalmist hier. Der rühmt den lebendigen Gott. Und er sagt auch, das ist wichtig, das musst du tun bis in alle Ewigkeit, ohne Ende. Morgens aufstehen, Gott rühmen, nachts ins Bett gehen, Gott rühmen. Das ist unser Geschäft, mit dem wollen wir angeben. Das ist Gott wohlgefällig. Das ist auch das, was Gott von seinen Leuten verlangt. Als David die Priester einsetzt im Zelt, in der Stiftshütte, da kriegen die Leviten gesagt, müssen Sie nachlesen, 1. Chronik 16 halt, dass die morgens und abends Lieder zum Ruhm und zur Ehre Gottes zu singen haben. Also das gehörte zum Gottesdienst der Gemeinde im Alten Bund dazu, der Ruhm und der Preis. Auch wir haben das in unserem Gottesdienst jeden Sonntag, wenn wir singen in der Liturgie, allein Gott in der Höhe sei er. Dann ist das auch nichts anderes als, ich sage das mal jetzt ein bisschen spöttisch, Angeberei nach draußen. Gibt nichts, wofür man sonst irgendwie Ehre sagen kann, Rühmen sagen kann, allein dem lebendigen Gott. Ja, wir sollen rühmen, ja, wir sollen angeben, aber nicht mit dem, was wir sind. Das verbietet sich für einen wohlerzogenen Weltmenschen, aber erst recht für einen Christenmenschen. Wir sollen rühmen und preisen mit unserem Herrn und Heiland. Jeremia 9 steht, Vers 22 bis 23, so spricht der Herr. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Ich habe sie begrüßt eben mit diesem Wort von König David. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Das ist Gott so wichtig, dass er David das im Heiligen Geist sagen lässt, halt, dass das wichtig ist. Tut das in dieser Welt. Seid wie der unbekannte Psalmist. Gebt immer wieder mit unserem Herrn und Heiland an. Leider ist das etwas, was in kirchlichen Kreisen viel zu kurz kommt. Dass unser Gott gerühmt und gepriesen wird draußen. Dass unsere Verantwortungsträger so mal richtig auf den Putz hauen und sagen, Jesus, Jesus über alles. Unsere Bischöfe und Superintendenten und Dekane in weiten Teilen, die schämen sich für unseren Gott und verleugnen den. Letzte Woche Kardinal Marx, Vorsitzender der katholischen Bischofskonferenz, der höchste katholische Geistliche in diesem Land, geht hin und wendet sich gegen den Begriff christliches Abendland. Dieser Zusatz christlich sei für ihn eine Ausgrenzung, der ist für ihn negativ besetzt. Der schämt sich für Christus damit, hat ja auch in Jerusalem sein Kreuz abgelegt, als er in die Moschee gegangen ist. Und hören Sie mal genau hin auf Verlautbarung der EKD. Wo wird denn da Jesus gerühmt? Wo wird denn da Gott die Ehre gegeben? Ich war im Predigerseminar in Soest. Da musste ich ein halbes Jahr kaserniert sein mit 40 anderen Leuten, auch alles Theologen, die im Vikariat waren. Was glauben Sie, was da Gespräche war? Da sollte man meinen, es ging um Jesus. Wir bauen uns auf um das, was wir sagen, wie herrlich, wie wunderbar das ist. Wir geben an, wie toll das ist, mit diesem Heiland zu leben. Wo wurde von denen zumeist drüber gesprochen, und das ist kein Witz, Borussia Dortmund, Schalke 04. Das war gerade, wo Dortmund dann nochmal Champions-League-Sieger wurden, die Schalke UEFA. Und das ist ja dann bei den Westfalen, ich war in der Westfälischen Landeskirche, so nicht im Ruhrgebiet, das ist da das Bekenntnis. Und da rieben die sich auf, der eine fand eben die Dortmunder besser und der andere die Schalker, und die rühmten die. Und nicht nur einmal am Abendessen, das war morgens, mittags, abends Thema, dieser scheiß Fußball, entschuldigen Sie, wenn ich das so deutlich sage. Wenn das zum Gott wird, das wird gerühmt. Aber da haben wir doch als Theologen eine andere Aufgabe. Gott rühmen, Jesus rühmen, mit ihm angeben, der Welt anzeigen, angeben, worauf es wirklich ankommt. Wie der Psalmist hier. Das mag uns ein Vorbild sein, dieser unbekannte Psalmist hier, der da richtig mit unserem Herrn und Heiland angibt, der ein Rühmender unseres Gottes ist. Das ist das Erste, was wir lernen können über den unbekannten Psalmisten, was er ist ein Angeber. Ein zweites, der unbekannte Psalmist, er ist ein Fundamentalist. Da lesen wir im Vers 5, wer ist wie der Herr, unser Gott im Himmel und auf Erden? Na, werden Sie vielleicht eben gedacht haben, als Sie den Predigtzettel schon durchgeguckt haben, wie kann man das daraus denn ableiten, dass das ein Fundamentalist ist? Also das mit dem Angeber, das kann man ja verstehen, das erklärt sich da aus den ersten vier Versen, aber wie bei diesem fünften Vers, dass der ein Fundamentalist ist. Das mache ich an einem Wort deutlich, an dem Wort unser. Wer ist wie der Herr, unser Gott? Das ist ein Possessivpronomen, also ein besitzanzeigendes Fürwort. Unser Gott. Er kann sagen, das ist mein Gott, dieser Psalmist. Er hat einen Gott. Und zwar, er hat eine persönliche Beziehung zu diesem Gott. Das macht ein Possessivpronomen deutlich, also ein besitzanzeigendes Fürwort. Er ist mein Gott. Er ist unser Gott. Und damit hat er ein Fundament. Und zwar das Fundament, auf das es ankommt im Leben. Und deshalb ist er ein Fundamentalist. Und zwar im besten Sinne dieses Wortes, nicht so wie das häufig heute verstanden wird, wenn dann die Pietisten mit irgendwelchen Islamisten in einen Topf geschmissen werden. Der unbekannte Psalmist ist ein Fundamentalist, weil er sagen kann, es ist mein Gott. Das ist ein himmelweiter Unterschied, ob ich sagen kann, da ist ein Gott, oder da ist mein Gott, ein einziger Buchstabe, aber das ist ein himmelweiter Unterschied. Wenn Sie draußen zu so einem Obdachlosen hingehen, der draußen vor der Kirche bei uns sitzt, der heute Nacht irgendwo unter der Brücke schlafen muss, und sie sagen zu dem, ja, da gibt es irgendwo ein Haus. Was will der damit anfangen? Ein Haus, natürlich gibt es ein Haus. Aber wenn dieser Obdachlose sagen kann, das ist mein Haus, dann ist etwas ganz anderes gegeben und geschenkt. Gehen Sie mal zum Kranken und sagen Sie zu dem, der schwerst erkrankt ist, da gibt es einen Arzt, der helfen kann. Damit ist dem noch nicht geholfen, aber wenn er sagen kann, bei dem bin ich in der Sprechstunde, das ist mein Arzt. Mein Großvater, der hat beide Weltkriege mitgekämpft. Der ist als über 50-Jähriger noch in russischer Kriegsgefangenschaft gewesen. Nach 5 Jahren wurde er entlassen, hat mir erzählt, wie die immer gewartet haben und sind immer wieder Männer, Soldaten entlassen worden. Und die bekamen einen Entlassungsschein. Und so oft da der Entlassungsschein war und sein Name nicht drauf stand, da war dem das vollkommen egal. Aber es kam der Tag, wo sein Entlassungsschein da war, wo er sagen konnte, mein Entlassungsschein. Das ist ein Unterschied, ob es einen Entlassungsschein gibt oder meinen Entlassungsschein. Und so ist es bei Gott auch, dass es einen Unterschied gibt, ob man weiß, es gibt einen Gott oder es ist mein Gott. Das spricht die Bibel von. Es gibt eine ganz tolle Geschichte vom ungläubigen Thomas. Da kommen die anderen Jünger, die erlebt haben, dass Jesus auferstanden ist, war bei ihnen. Thomas war nicht dabei, als Jesus sich ihnen offenbart hatte. Dann erzählen die dem davon. Das interessiert ihn überhaupt gar nicht, hat das nicht miterlebt. Auferstehung, so what? Und dann kommt der Auferstandene selber. Und dann legt er seine Finger in seine Wunde und erlebt ihn. Und dann sagt er, mein Herr und mein Gott. Das macht christlichen Glauben aus. Nicht, dass man getauft, konfirmiert und irgendwann beerdigt ist von der Kirche mit allen Riten, die wir zu bieten haben und allen Liturgien. Kommt nicht darauf an, dass wir die Kirchensteuer treu und brav zahlen. Es kommt darauf an, dass wir sagen können, dieser Jesus Christus ist mein Gott. Die Welt kann sagen, ja Jesus, das ist ein Gott neben vielen anderen, neben dem Buddha, neben dem Allah, neben irgendwelchen hinduistischen Gottheiten. Aber neben all denen müssen wir sagen können, er ist mein Gott, das macht das Entscheidende aus. Ob es einen Gott gibt, das ist immer so die Frage, die so die neunmal Klugen aus der Welt bringen. Gibt es eigentlich einen Gott, nicht so pseudophilosophisch? Jeder, so sagt es die Bibel, können Sie im Römerbrief nachlesen, der nur 60 IQ-Punkte hat, weiß, dass es einen Gott gibt. Der soll sich mal rausstellen nachts und soll die Sterne angucken. Und wer dann auch meint, es gibt keinen Gott, dem ist nicht zu helfen. Und glauben Sie bitte eins, auch wenn die Leute behaupten, die Agnostiker und Atheisten, es gibt keinen Gott, glauben die alle. Die wissen, es gibt irgendeine Macht. Das ist in den Menschen hineingelegt. Aber es ist einem nicht damit geholfen, ob es einen Gott gibt. Das ist überhaupt nicht die Frage. Die Frage, auf die es ankommt, ob dieser Gott mich zu seinem Eigentum gemacht hat, indem er mir den Heiligen Geist gegeben hat und ich zu ihm gehöre und sagen kann, dieser Jesus ist mein Gott, mein Herr und mein Gott. Darauf kommt es an, dass ich dieses Fundament habe. Fundament habe, wie dieser Psalmist, der sagen kann, das ist mein Gott. Wer ist wie der Herr, unser Gott? Wer ist wie dieser Gott? Und wenn man Jesus erlebt hat, dann sagt man genau das. Dann sag mir mal, wer ist denn wie dieser Jesus? Wer ist denn wie dieser Gott? Auch nur im Ansatz. Darauf kommt es an, dass wir das sagen müssen. Ich sage das ganz deutlich, in 100 Jahren sind wir alle, die wir heute hier sind, alle tot. Lebt keiner mehr. Und wenn wir tot sind, sind auch all die Sorgen, Ängste, Nöte, die wir momentan mit uns rumschleppen, tot. Die spielen überhaupt keine Rolle mehr. Ob wir die Reparatur am Häuschen bezahlen können, wie es mit der nächsten Untersuchung beim Arzt weitergeht, die sind alle tot. Das kratzt niemanden mehr. Das ist dann gar keine Frage mehr. Die einzigste Frage, die in 100 Jahren für dein Leben noch eine Rolle spielt, ist die Frage, ist Jesus dein Gott oder nur irgendein Gott neben anderen? Hast du Jesus als Fundament deines Lebens? Ja oder nein? Kannst du wie dieser unbekannte Psalmist sprechen, wer ist wie unser Gott? Und wenn ja, wenn du das auch sagen kannst, alles in Ordnung, alles tipptopp. Wenn du das nicht sagen kannst, Jesus ist mein Gott und mein Herr, dann darf ich dich nochmal aufrufen im Namen des lebendigen Gottes heute Morgen in diesem Gottesdienst. Lass dich retten von Jesus. Lass dich retten für Zeit und Ewigkeit, damit du ewiges Leben bekommst. Und damit du nicht in 100 Jahren mit Zähneklappern Angst und Not sitzt, weil du nicht weißt, wie im ewigen Gericht der Herr über dich entscheiden wird. Der Psalmist, der braucht keine Angst zu haben für das, was kommt, weil er ein Fundament seines Lebens hat. Er kann sagen, das ist mein Gott, unser Gott, und deshalb ist er ein Fundamentalist. Das Dritte, was der unbekannte Psalmist ist, er ist ein Besserwisser. Das lesen wir in den Versen 6 bis 8. Da heißt es, der oben thront in der Höhe, der herniederschaut in die Tiefe, der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz, dass er ihn setze neben die Fürsten seines Volkes. In dieser Welt gibt es ein Grundgesetz. Dieses lautet, hast du was, bist du was, hast du nichts, bist du nichts. Das ist so. Wenn du in dieser Welt nichts hast, bist du nichts. Wenn du kein Geld hast, keine Position, kein hohes Amt, wenn du nicht gut aussiehst, wenn du nicht leistungsfähig bist, dann bist du ein ganz armer Mensch. Das gilt in dieser Welt, auch wenn uns die Politiker anderes erzählen, das gilt in dieser Welt. Hast du was, hast du nichts, bist du nichts. Es gilt nicht nur in dieser Gesellschaft, auch wenn wir uns befragen, wie wir Menschen eingruppieren. Ja, wenn da einer kommt und er hat dann einen zweistelligen Millionenbetrag und fährt die dicken Autos, oder da kommt die junge Frau und die sieht bildschön aus, oder da ist irgendein brillanter Intellektueller, ja, der hat bei uns ein ganz anderes Ranking als irgend so einer, der da versoffen in der Ecke liegt, der nicht mal richtig seinen Namen schreiben kann, keine Kohle, nur Schulden und irgendwie noch unangenehm riecht. Wir haben auch unsere Rankings. Die Gesetze der Welt gelten leider bei uns Christen auch immer wieder. Und nicht nur für andere Menschen, wir legen sie häufig auch für uns selber an. Aber bei Gott ist das anders. Bei Gott ist die Weisheit dieser Welt Torheit. So steht es im 1. Korintherbrief, 3. Kapitel. Niemand betrüge sich selbst. Wer unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, der werde ein Narr, dass er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Gott erwählt immer wieder das Geringe, das Schwache, das Elende. Das, was in dieser Welt richtig was zählt. Die Starken, die Mächtigen mit so Oberarmen, so Bankkonten, mit einer super Gesundheit, mit allem, was spitze läuft. Und die dann meinen, sie wären etwas, die werden vor Gott verworfen. Und das weiß der Psalmist. Er weiß es besser als die Regeln, die damals vor etwa 3000 Jahren gegolten haben und die auch noch heute gelten. Er weiß, dass bei dem lebendigen Gott es nicht heißt, hast du was, bist du was. Hast du nichts, bist du nichts. Sondern bei diesem Gott heißt es, wenn du dich aller Dinge entledigt hast, wenn du festgestellt hast, dass du nichts bist, dass du nur Erde, Dreck und Staub bist, wenn du all der Dinge, auf die sich die Menschen etwas einbilden, weggegeben hast und sagst, ich bin nichts mehr, Herr, du bist alles, dann bist du etwas vor Gott. Das müssen wir wissen, ohne Jesus sind wir nichts. Aber die Welt, die redet uns immer ein und der Teufel, mit den Dingen, die uns ausmachen, mit dem Materiellen, mit den Segnungen der Schöpfung, da wären wir etwas. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir ist und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Aber ohne mich könnt ihr nichts tun. Das meint eben auch, sind wir letztlich nichts. Das wissen wir als Gottes Kinder besser. Nicht das Gesetz dieser Welt, hast du was, hast du nichts, bist du nichts, gilt, sondern dass Gott den annimmt und ansieht. Und aus dem Staube hervorhebt, der elend, schwach und arm ist, der festgestellt hat, ich bin nur ein verdammenswerter Sünder, an mir ist nichts. Und dann sagen die Leute, ach, wieder hier so eine Kreuzestheologie, die alles kaputt macht, so wenig freudlos. Ganz das Gegenteil ist, wenn wir so weit kommen wie die Weisheit Gottes, dass wir sagen, wir entsagen uns alledem, man darf reich sein, schön, gesund, gar kein Thema, aber nicht daran binden. Wenn wir das alles abgeben, sagen, haben, als hätten wir nichts, uns davon lösen und sagen, ich bin allein durch Jesus Christus, dann führen wir erst ein sorgenfreies Leben. Glaubt mir, solange ihr nach dem Gesetz dieser Welt lebt, mit eurem Geld, eurer Schönheit, eurer Gesundheit, eurer Familie, eurer Leistungsfähigkeit, Arbeit und denkt, dekliniert euch der Widersacher in dieser Welt durch. Da habt ihr immer nur Ängste und Sorgen. Wir wissen es aber besser als Kinder Gottes. Wir dürfen loslassen. Wir dürfen nichts haben und nichts sein, weil Jesus alles ist. Einer, der das verstanden hat, ist der große Gerhard Tersteegen gewesen. Wir singen ja jeden Sonntag sein Lied, Gott ist gegenwärtig. Er hat den Text geschrieben, unser Pastor Neander die Melodie. Und dieser Terstegen hat ein Gedicht geschrieben, das das gut auf den Punkt bringt, so ein Vierzeiler. In diesem Vierzeiler sagt er, als ich noch etwas wollte sein, da hatte ich lauter Angst und Pein. Seitdem ich nun ein Würmlein bin, bin ich vergnügt in meinem Sinn. Das trifft es ganz genau. Wenn wir denken, wir müssen etwas sein und in dieser Welt etwas werden und das ist alles so wichtig, dann werden wir sehen, wie Angst und Pein uns immer wieder in Gefangenschaft nehmen. Aber wenn wir all das ablegen, nochmal, wir dürfen gesund, reich und auch gute Familienväter sein, alles dürfen wir. Aber wenn das unsere Existenz ist und nicht Jesus, dann werden wir vom Teufel durchdekliniert. Aber wenn wir sagen, ich bin nur ein elender Wurm, bin gar nichts, er ist alles, dann habe ich alles abgegeben, dann mache ich mir auch keine Gedanken mehr. Dann weiß ich nämlich, dass er alles in seinen Händen hält. Die Leute glauben immer, wenn sie sich um all das richtig kümmern, was in dieser Welt ist, sich um alles sorgen, und dann hätten sie irgendwann ein sorgenfreies Leben. Genau das Gegenteil ist der Fall. Da werden die Sorgen nur immer größer, egal wie viel Geld, wie gesund man sonst irgendwas ist. Es wird nur alles größer. Aber in dem, wo man sagt, haben als hätte ich nichts, ich lege alles ab, dann kann ich sorgenfrei leben. Paulus sagt das, was wir eben gehört haben, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann schreibt Paulus, darum will ich mich am allerliebsten rühmen in meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohnen. Das weiß der unbekannte Psalmist besser. Es gibt einen Gott, bei dem nicht das Gesetz dieser Welt gilt, sondern bei dem etwas ganz anderes gilt, bei dem es genau in einem reziproken Verhältnis ist. Je schwächer und elender wir werden, desto näher ist der lebendige Gott bei uns und desto mehr werden wir seine Gnade spüren. Ein viertes und letztes, was der unbekannte Psalmist ist, er ist ein Gutgläubiger. Da lesen wir im letzten Vers dieses Psalmes, der die Unfruchtbare im Haus zu Ehren bringt, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Vor einiger Zeit erzählte mir ein Gemeindeglied von seiner Mutter, die von so einem Trickbetrüger am Telefon reingelegt worden ist und viel Geld überwiesen hatte. Und er hat seine Mutter sehr lieb und er sagte dann so, ach, meine Mutter, die ist so gutgläubig. Das war auf der einen Seite was Nettes, aber natürlich auch so etwas Kritisches. Und das könnte man über den Psalmisten genauso sagen, der ist ja auch so gutgläubig. Der glaubt ja, was ihm erzählt wird in der Bibel. Der glaubt das, dass diese Sarah schon über 80 Jahre alt war und dann auch schwanger wurde. Das glaubt er, dass die Unfruchtbare eine fröhliche Kindesmutter wurde. Der ist ja gutgläubig. Es gibt eine Menge Theologen, die sagen, ja, also die 80 Jahre damals im ersten Buch Mose, die muss man anders rechnen, die waren da vielleicht so irgendwie so Mitte 30, hat nicht ganz so geklappt, da muss man das alles relativieren. Nein, dieser Psalmist, bin ich fest und überzeugt, der glaubt das so, der hat das so geglaubt, wie es steht im ersten Buch Mose, die war über 80 Jahre, kein Kind gekriegt. Alles vorbei und dann wird sie trotzdem noch Mutter. Der wird sicherlich auch geglaubt haben, dass die Hanna, die Mutter des Samuels, unfruchtbar war, also ein definitives Urteil hatte, eine unabänderliche Diagnose und trotzdem schwanger wurde. Der hat sicherlich auch geglaubt, dieser Psalmist, dass die Welt in 7 Tagen erschaffen wurde. Der hat sicherlich auch geglaubt, dass Mose hingegangen ist und mit seinem Stab auf den Felsen geklopft hat, dass da Wasser rausgekommen. Und wenn er es miterlebt hätte bei Jesus, hätte er auch geglaubt, dass der Herr Wasser zu Wein machen kann, Blinde sehend machen kann, Lahme gehend und dass er Tote auferweckt hat. Das ist ein Gutgläubiger. Und das klingt so ein bisschen kritisch, ich sagte das eben schon, aber in Wirklichkeit ist das, wenn es in Bezug zur Bibel geschieht, das Beste, was man über einen Menschen sagen kann. Er glaubt das genauso gut, wie es hier steht. Der glaubt das wie so ein kleines Kind, dass das alles stimmt. Dass da Gott hat Steine regnen lassen auf die Feinde Israels halt, nicht, dass die Wasser da gestellt waren durch die Hand Gottes halt, dass Israel trockenen Fußes durch das Schilf mehr gehen konnte. Das glaubt man. Und wenn man das glaubt, wie so ein kleines Kind, dann ist alles in Ordnung. Das ist ganz wichtig. Wehe dem, der die Bibel nicht gutgläubig betrachtet. Der hat ein Problem. Der anfängt zu zweifeln. Der denkt, ja, Vielleicht müssen wir das noch etwas anders interpretieren, diese Zeiteinstände bei der Schöpfung. Vielleicht müssen wir da noch und Gott in seiner Allmacht einschränken, als ob unserem Gott etwas unmöglich wäre. Wir haben einen Gott in Jesus Christus, dem alles möglich ist. Das kriegen wir nicht in unseren Verstand rein. Wir haben das eben gehört im Psalm 145. Gott ist unausforschlich. Unausforschlich. Und wehe dem, der anfängt, bei Gott nur so viel gelten zu lassen, was wir heute mit unserem begrenzten Mini-Verstand naturwissenschaftlich erklären können. Das ist ja so die Musik, die an den Unis gespielt wird. Da wird versucht, dann so Wunder irgendwie naturwissenschaftlich oder psychologisch zu erklären. Alles nur, entschuldigen Sie, wenn ich deutlich sage, Dreck. Gott kann alles. Ein Gott, der mit seinem Wort aus dem Nichts diese Welt schafft, kann alles. Und da seien Sie bitte gutgläubig, wie der Psalmist. Misstrauen Sie den Menschen immer. Da kann man gar nicht misstrauisch genug sein. Das sage ich ganz deutlich. Auch bei Christen, auch bei Pastoren. Immer misstrauisch sein, immer überprüfen. Aber bei der Bibel, bei Gott, gutgläubig sein, wie so ein kleines Kind. Werde ich übrigens beim nächsten Mal darüber predigen, wenn ich in 14 Tagen wieder dran bin, was es heißt, wie ein kleines Kind zu glauben. Denn das ist was ganz, 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 ganz Wichtiges. An Gott zu glauben, wie ein kleines Kind, wie so ein Dreijähriger seinem Vater alles glaubt, was der erzählt. Wir dürfen das, wir können das, weil Gott nicht enttäuscht. Und wir sollen sein wie dieser Psalmist, ein Gutgläubiger, der von Gott alles annimmt und das 100% annimmt. Der unbekannte Psalmist, ein Gutgläubiger. Ich hatte begonnen, dass ich gesagt habe, ich werde ab und zu begrüßt oder fast immer begrüßt bei solchen Veranstaltungen, Bibelwochen und Evangelisationen. Und nicht immer erkenne ich mich unbedingt da drin, wenn ich da von fremden Leuten vorgestellt werde. Ich habe mich dann gefragt, wie würde es wohl diesem Psalmisten gehen, so unbekannter Psalmist, wenn der jetzt hier sitzen würde. Ich weiß nicht, ob er sich in diesen vier Beschreibungen wiederfinden würde oder nicht, ob er sich darin wiedererkennen würde. Aber wie ich mir darüber Gedanken gemacht habe, habe ich gedacht, was ist eigentlich so ein Psalmist? Ein Psalmist ist ja nicht nur ein Liederdichter, ein Psalmdichter ist auch ein Liedersänger. Das ist ja einer, der sowas vorträgt. Und da habe ich gedacht, selbst wenn es dem unbekannten Psalmisten nicht gerecht würde, was ich hier gesagt habe, wenn ich diesen Psalm vortrage, für mich wird das stimmen. Wenn ich diesen Psalm lese und der Gemeinde sage, da will ich damit angeben, damit will ich Gott rühmen, damit will ich deutlich machen, dass ich ein Fundament habe, ein Fundament, auf dem ich stehe, Jesus Christus, dann will ich Ihnen als Besserwisser sagen, dass es bei Gott andere Gesetze gibt als in dieser Welt, weil ich es eben von der Bibel besser her weiß. Und dann will ich Ihnen sagen, jawohl, ich bin Gutgläubiger, bin wie ein kleines Kind. Da habe ich gedacht, selbst wenn ich dem unbekannten Psalmist nicht gerecht werde, dann darf ich mich als Vortragender dieses seines Liedes an seine Stelle setzen. Und so möchte ich Ihnen nochmal diesen Psalm vorlesen, diesen Psalm 113, in der Hoffnung, dass Sie sich diesen Psalm auch zu eigen machen können, dass Sie auch Gott rühmen, dass Sie ein Fundament haben in Jesus, dass Sie es besser wissen, dass bei Gott andere Gesetze gelten und dass Sie ganz gutgläubig sind, eben wie dieser Psalmist. Halleluja, lobt ihr Knechte des Herrn, lobt den Namen des Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Der Herr ist hoch über alle Völker. Seine Herrlichkeit reicht, soweit der Himmel ist. Wer ist wie der Herr, unser Gott, im Himmel und auf Erden? Der oben thront in der Höhe, der herniederschaut in die Tiefe. Der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz, dass er ihn setze neben die Fürsten seines Volkes. Der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt, dass sie eine fröhliche Kindesmutter wird. Halleluja. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.